Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um den Heiligen Geist. Ich habe mal rumgefragt auf den sozialen Medien, in meinem Umfeld und in der Gemeinde, welche Fragen habt ihr eigentlich zum Heiligen Geist, damit ich mal über das predige, was die Leute wirklich hören wollen. Und da sind einige Fragen zusammengekommen und auf diese Fragen will ich heute mal eingehen und mal meine Antworten versuchen. Wie wirkt der Heilige Geist spürbar? Wie merkt man das? Und wie hängt Geist und Taufe zusammen? Und ist der Heilige Geist männlich oder weiblich? Lauter solche Fragen sind gekommen und naja, probiere ich mal Antworten. Viel Freude beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Dreifaltigkeitssonntag ist heute, liebe Gemeinde. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und auch wenn heute dieses Dreifaltigkeitsfest ist, ich will mich heute auf eine der drei Personen konzentrieren, auf den Heiligen Geist. Und jetzt gleich Tipp für den Rest der Woche. Wer sagt, ich will aber endlich was hören über die Dreifaltigkeit, über die Dreieinigkeit, dem empfehle ich eine Predigt, die ich vor 4 Jahren gehalten habe, die gilt immer noch, nicht abgelaufen. Die heißt, 3 in 1 können Christen nicht rechnen. Und wer im Predigt-Podcast kann man es ja heute noch hören. Ich setze heute fort, was ich letzten Sonntag begonnen habe oder was Sie mir eingebrockt haben, könnte ich auch sagen. Denn ich habe Sie gefragt, was sind Ihre Fragen zum Heiligen Geist? Eigentlich hatte ich nach Pfingsten gefragt. Aber da wir wissen, Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, kamen viele Fragen zu Pfingsten. Darauf bin ich am letzten Sonntag eingegangen und auch viele Fragen zum Heiligen Geist. Diese Fragen will ich heute eingehen. Und über WhatsApp sind ja auch einige Fragen noch reingekommen. Ich bin überglücklich, denn Sie haben Ihre Fragen gestellt. Jetzt rede ich also mal über etwas, was Sie wirklich interessiert. Im Vergleich zu sonst. Ich finde das wirklich prima, wenn wir so im Gespräch sind und ich manchmal auch weiß, was sie umtreibt, dann kann ich darauf eingehen in meinen Predigten. Finde ich prima. Also folgende Fragen sind gekommen, um die es heute geht. Kann man zum Heiligen Geist beten? Ist der Heilige Geist weiblich? Bekommt ein Mensch den Heiligen Geist bei seiner Taufe oder bei einer bewussten Entscheidung zum Glauben? Ich sage gleich, ich lasse auch ein paar Fragen weg, weil ich die nicht verstanden habe. Und wer nachher sagt, hey, meine Frage war gar nicht dabei, ruhig ansprechen, dann kann ich genauer nachfragen. Aber es geht noch weiter. Wirkt Gottes Geist auch heute noch offensichtlich? Und? Wie kann der Heilige Geist bei mir persönlich wirken, um Zeugnis vom Glauben in der Welt zu geben, ohne als weltfremder Spinner dazustehen? Dann weiter. Wir müssten doch eigentlich alle die Gaben des Heiligen Geistes haben, oder? Und dann gab es auch noch Fragen zum Verhältnis der Kirchen untereinander, was sich gerade im Heiligen Geist scheidet. Warum kommt der Heilige Geist in der Landeskirche so wenig vor? In freien Gemeinden ist er in weit höherem Maß ein Thema. Und wie ist das Verhältnis der evangelischen Landeskirche zu den Pfingstkirchen? Also Sie merken, diese Fragen sind Stoff für viele Predigten und viele Bibelabende. Wirklich. Ich packe jetzt alles am Stück rein. Nein, natürlich nicht. Ich beschränke mich, dann sind manche Sachen heute eben nur angedacht. Ich will das mal aufteilen in 2 Teile, nämlich zuerst fragen, erstens, wer ist der Heilige Geist? Und zweitens, wie wirkt der Heilige Geist? Aber bevor ich dazu überhaupt komme, will ich doch mal bei diesen Fragen anfangen, die recht kritisch sind, was die Landeskirche anbetrifft. Warum kommt der Heilige Geist in der Landeskirche so wenig vor? Und wie ist das Verhältnis unserer Landeskirche zu den Pfingstkirchen? Und ich sage Ihnen, diese Fragen sind absolut berechtigt. Der Heilige Geist wird in unserer Landeskirche wirklich stiefmütterlich behandelt, auch von mir persönlich. Der kommt ja wirklich kaum vor. Vielleicht mal an Pfingsten, weil da das Thema gesetzt ist, um das man gar nicht rumkommt. Über Gott, den Vater, hören wir viel, lesen wir viel, wissen wir viel. Über Jesus Christus, den Sohn, genauso. Aber beim Heiligen Geist denken wir manchmal, ach, das ist schon ein bisschen der große Unbekannte. Und das ist ja nicht erst seit Kurzem so, das ist seit Jahrhunderten so in unserer Kirche. Und Sie kennen das doch aus der Geschichte, was passiert, wenn eine große Gruppe ein Thema völlig vernachlässigt. Dann entstehen kleine Gruppen, die dieses Thema zum Hauptthema machen. Und so ist es auch in der Kirchengeschichte immer gegangen. Da sehen Sie, nehmen Sie nur mal das Thema Erweckung oder Mission. Das haben die Großkirchen lange vernachlässigt. Und dann entstanden kleinere Gruppen, die sagen, aber das ist doch wichtig. Oder nehmen Sie das Thema Diakonie. Das haben die großen Kirchen jahrzehntelang nicht geschnallt, dass das etwas ist, wo sie was tun müssen. Und dann sind viele kleine Initiativen entstanden im 19. Jahrhundert, die nannten sich damals nicht Diakonie, sondern Innere Mission. Und die Innere Mission hat dann die Diakonie betrieben. Und das ist der Grund, dass die Diakonie heute natürlich inhaltlich Kirche ist, evangelische Kirche, das ist gar keine Frage, aber organisatorisch ist die Diakonie getrennt von der Landeskirche. Warum? Weil sie getrennt von der Kirche entstanden ist, weil die Kirche sich nicht darum gekümmert hat. Und so ist das auch beim Heiligen Geist. Die Landeskirche hat sich kaum um den Heiligen Geist gekümmert, und dann sind eben Pfingstkirchen entstanden und charismatische Kirchen. Also Pfingstkirchen, weil Pfingsten das Fest des Heiligen Geistes ist, nennt man diese Gemeinden, die einen Schwerpunkt auf den Heiligen Geist legen, Pfingstgemeinden oder Pfingstkirchen. Und charismatische Erneuerung ist in der Landeskirche entstanden und wirkt immer noch. Das kommt von einem griechischen Wort, Charisma heißt das, das meint Gnadengabe des Heiligen Geistes. Und in diesen Gruppen und Kirchen und Gemeinden, in denen der Schwerpunkt Heiliger Geist ist, in diesen Gemeinden gibt es auch Geistesgaben, die es in der Landeskirche so gut wie nicht gibt. Das sind die ekstatischen Geistesgaben, wie die direkte Geisteinwirkung, also Zungenreden, weiß nicht, ob Sie das kennen, ich werde nachher nochmal drauf eingehen, oder Prophetie oder anderes. Ich nenne es mal ganz verkürzt Geistesgaben, obwohl es eigentlich nur ganz ein Teil der Geistesgaben ist. Und jetzt ist es so, dass sowohl die landeskirchlichen Leute als auch die Leute in der Pfingstkirche immer wieder mal so aufeinander rumhacken und sich alles Mögliche in den Kopf werfen. Also, unfassbar gebildete Leute in der Landeskirche erheben die Stimme und sagen in Richtung Pfingstkirchen, ihr seid doch nur noch verextatisch unterwegs. Ihr wollt doch, dass eure Leute das Hirn ausschalten, bei euch zählt das Gefühl doch mehr als der Verstand. Schaut doch gleich Rosamunde Pilcher an, ihr mit euren Geistesgaben. Also so kommen praktisch die Leute aus der Landeskirche. Und dann schimpfen die Leute aus den Pfingstgemeinden zurück, hey, ihr Landeskirchler, ihr habt doch gar keine Geistesgaben, ihr habt den Heiligen Geist doch überhaupt nicht, ihr seid gar keine richtigen Christen. Und was soll ich sagen? Beides ist völlig unberechtigt. Beides ist absolut der falsche Weg und stimmt inhaltlich weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Naja, heute ist es so, Landeskirche und manche Pfingstgemeinden arbeiten zusammen. Zum Beispiel im Arbeitskreis christlicher Kirchen, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ACK, da gehören die zusammen, zum Beispiel die klassische Pfingstbewegung, also Mülheimer Verband oder Volksmission, die bilden da eine Arbeitsgemeinschaft. Aber es gibt andere Pfingstgemeinden, das ist die neuere Pfingstbewegung, die ist in den letzten Jahrzehnten erst entstanden. Die haben in der ACK nur eine beratende Mitgliedschaft und da zeigt sich ein gewisser Abstand, eine gewisse Distanz an. Da gehört zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt jemand in Holzgerlingen die Netzwerkgemeinde? Das ist eine Gemeinde in Holzgerlingen, die gehört zu dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Die Hillsong-Gemeinden gehören da auch dazu. Und die haben in der ACK nur einen beratenden Status, einen Gaststatus. Aber ich will nicht über andere Kirchen reden heute, ich will über uns reden. Und ich sage, schade, dass bei uns der Heilige Geist kaum zum Thema gemacht wird. Das sollten wir besser machen, denn da gibt es so viel zu entdecken. Ich will heute einfach mal den Anfang machen. Übrigens zu den besonderen Geistesgaben, den ekstatischen Gaben, sage ich nachher noch was. Aber jetzt gehen wir doch mal entlang an diesen Fragen, die ich vorhin genannt habe, die Sie mir gestellt haben. Und ich frage, wer ist der Heilige Geist? Erster Teil, wer ist der Heilige Geist? Und schon so, wie ich die Frage stelle, habe ich schon eine Entscheidung getroffen. Ich frage ja nicht, was ist der Heilige Geist? Ich frage, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine göttliche Person. Der ist genauso Gott wie der Vater und genauso Gott wie Jesus Christus, der Sohn. Warum sage ich jetzt Person und nicht Kraft oder so? Weil es in der Bibel so beschrieben ist. Da steht, der Heilige Geist liebt uns, so wie Gott uns liebt, kann nur eine Person tun. Der Heilige Geist tut Wunder, er hilft uns beim Beten. Man kann, so wird in der Bibel an einer Stelle erzählt, in der Apostelgeschichte, den Heiligen Geist sogar belügen. Belügen kann man nur eine Person, nicht eine Kraft. Der Heilige Geist ist kein Es, er ist ein Er oder eine Sie, aber kein Es, keine Kraft. Deshalb, auch wenn Sie es immer wieder hören, auch wenn Sie es hier vorne immer wieder hören, es ist nicht gut, wenn wir von der Heiligen Geistkraft reden, weil wir durch diese Sprachweise den Heiligen Geist klein machen. Und wenn Sie es mal richtig theologisch wissen wollen, den Heiligen Geist als Kraft zu bezeichnen, ist eine Irrlehre. Die gab es in der Vergangenheit der Kirche immer wieder mal. Das nennt man Dynamismus. Aber können Sie gleich wieder vergessen, das weiß sowieso kaum jemand. Ich gehe dann zur nächsten Frage, die ich jetzt beantworten kann, nämlich der Frage, ist der Heilige Geist männlich oder weiblich? Könnte man jetzt eine Abstimmung machen? Wie kommt man überhaupt auf diese Idee, dass der Heilige Geist weiblich sagen könnte? Naja, durch eine sprachliche Beobachtung. Geist auf Hebräisch im Alten Testament heißt Ruach, heißt auch Wind, wie alle Worte für Geist auch gleichzeitig Wind heißen, aber heißt Ruach. Und jetzt ist es so, dass dieses Wort Ruach, also Geist im Hebräischen, ganz eigenartig ist vom Geschlecht her. Denn in zwei Drittel der Fälle ist dieses Wort weiblich, in einem Drittel der Fälle ist es männlich. Und deswegen sagen manche, wir müssen sagen, die Heilige Geistkraft, und deswegen sagen manche auch Heilige Geistkraft, damit sie einen weiblichen Begriff nennen können. Andere sagen auch die Heilige Geistin, um das zu betonen. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, macht es auf eine besondere Art und Weise in einer anderen Sache, die mich dann zum Nachdenken bringt. Also man sieht es manchmal in Veröffentlichungen von der EKD, ob jetzt in den sozialen Medien oder geschrieben, dass sie bei manchen Veröffentlichungen das Wort Gott mit einem Sternchen schreiben. Also G, Sternchen, TT, also Gott statt das O in der Mitte, ein Sternchen. Da stolpert man natürlich drüber, aber das ist ja auch Absicht. Und wenn man fragt, warum macht ihr das so, sagen sie, wir schreiben das so, damit ihr ins Nachdenken kommt und nicht denkt, Gott sei männlich. Gott ist nämlich nicht männlich. Also mich nervt das eher, diese Sternchengeschichte, wenn es um Gott geht hier. Aber ich finde es vor allem komisch, wenn Leute auf der einen Seite betonen, dass Gott nicht männlich ist und auf der anderen Seite betonen, dass der Heilige Geist aber unbedingt weiblich ist, dann sage ich, Leute, das passt gar nicht zusammen. Lasst das doch sein. Und wenn man ins Neue Testament reinschaut, dann ist es nochmal anders, denn Geist auf Griechisch im Neuen Testament heißt Pneuma. Da leuchten alle Technikeraugen auf, Pneumatik, das ist genau das gleiche Wort. Und das ist sächlich im Griechischen. Es heißt das Pneuma. Ja, was jetzt? Und da merken Sie schon, man kann am Geschlecht eines Wortes nicht das Geschlecht einer Sache, also der benannten Sache, ablesen. Das geht nicht. Wenn es so wäre, müssten wir uns mal intensiv mit den Franzosen zusammensetzen und das mit dem Mond mal klären, weil wir Deutschen sagen der Mond und die Franzosen sagen la Lune. Also der Mond ist weiblich im Französischen. Was jetzt? Das müssen wir mal miteinander klären. Also Sie merken, Gott passt in unser Geschlechterdenken nicht rein. Gott ist zu uns wie ein Vater und wie eine Mutter, so wird es in der Bibel beschrieben, aber er ist weder männlich noch weiblich. So viel zur Frage, ob der Heilige Geist männlich oder weiblich ist, weder noch. Jetzt zur nächsten Frage, kann man zum Heiligen Geist beten? Antwort, ja. Nächste Frage. Nein, 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 Moment. Der Heilige Geist ist voll und ganz Gott. Nicht mehr Gott als Vater und Sohn, aber auch nicht weniger Gott. Natürlich kann man zum Heiligen Geist beten. Frage an Sie. Kann man zum Heiligen Geist beten und dann Jesus und Gott den Vater nicht meinen? Also nach dem Motto, wenn Jesus gerade nicht zu Hause ist, rede ich halt mit dem Heiligen Geist. Nein, das geht überhaupt gar nicht. Das können wir doch gar nicht. Wir können nicht zu einer der drei göttlichen Personen beten und die andere nicht meinen. Gott ist doch dreifaltig. Wie soll das denn gehen? Wir können nur zum dreieinigen Gott beten und sonst zu niemand. Und da sind immer Vater, Sohn und Heiliger Geist beisammen. Anders geht's ja gar nicht. Jede dieser drei Personen ist Gott voll und ganz. Keine mehr als die andere, keiner weniger als der andere. Wir beten immer zum dreieinigen Gott. So, aber jetzt passen Sie auf. Anreden können wir auf verschiedene Weise. Wir meinen und beten immer zum dreieinigen Gott. Die Frage ist aber, wen reden wir denn an? Wir können sagen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das macht man meistens nur in der Kirche im Gebet. Wir können aber auch eine der drei Personen anreden, den Vater oder Jesus und den Heiligen Geist. Und mein Vorschlag ist, wenden Sie sich an die göttliche Person, die Ihnen am nächsten steht, zu der Sie am ehesten einen Zugang haben. Aber natürlich ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist hier gleichwertig. Nächste Frage. Bekommt ein Mensch den Heiligen Geist bei seiner Taufe oder bei einer bewussten Entscheidung zum Glauben? Können Sie mal aufhören, solche schwierigen Fragen zu stellen? Das ist wirklich eine sehr komplizierte Frage, betrifft die Tauflehre und die Missionstheologie und einiges andere auch. Das ist zu viel für eine Predigt. Und deshalb will ich heute mal versuchen, ganz einfach und schlicht zu antworten, auf die Gefahr hin, dass es halber falsch ist. Bekommt ein Mensch den Heiligen Geist bei seiner Taufe oder wenn er sich bewusst zum Glauben entscheidet? Antwort, je nachdem, was zuerst da ist. In der Bibel gehört Taufe und der Heilige Geist absolut zusammen. Denken Sie nur an Jesu Taufe. Aber dann sagt man, ja gut, aber in der Bibel wurden ja aber überwiegend Erwachsene getauft und nicht Kinder. Nur im Ausnahmefall Kinder. Gelten diese Aussagen dann auch für die Taufe von Kindern? Denn das war doch damals eine klassische Missionssituation. Also wenn bei uns ein Kind getauft wird, bekommt das bei der Taufe denn den Heiligen Geist? Wenn jetzt hier ein Baptistenpfarrer stehen würde, würde der sagen, nein, aber stehe ja ich hier. Und ich sage, ja, warum denn nicht? Aber der Glaube muss dann schon noch wachsen. Also mit der Taufe allein ist es nicht getan. Taufe und Glaube müssen zusammenkommen. Und deshalb knien wir uns ja so rein und machen Jungschar und machen Kinderbibeltag und Religionsunterricht und Kinderkirche und das Ganze. Deswegen machen wir das ja. Also ich sage, wenn man es genau nimmt, würde ich nicht sagen, jemand hat den Heiligen Geist oder hat den Heiligen Geist nicht. Niemand von uns hat den Heiligen Geist im Sinn von haben. Wir sprechen von der Taufe als ein Sakrament und das heißt, Gott handelt in der Taufe. Wenn sie schriftgemäß vollzogen wird, handelt Gott in der Taufe, hat er versprochen. Und dann ist die Frage nicht, hat jemand den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist ist ja Gott und niemand besitzt Gott im Sinn von, ich habe gerade den Tank voll mit Gott, das kann man nicht sagen, sondern Gott handelt an uns. Er handelt an uns, wenn wir Glauben finden und er handelt an uns, wenn wir getauft werden. Und von daher passt beides wirklich zusammen. Also, erster Teil, wer ist der Heilige Geist? Eine göttliche Person und nicht eine Kraft. Er ist weder männlich noch weiblich, aber geht mit uns um wie ein Vater und eine Mutter. Wir können zu ihm beten, können ihn anreden oder Jesus oder Gott den Vater. Er handelt an uns in der Taufe und im Glauben. Das ist der erste Teil. Es gäbe noch viel, viel mehr zu sagen, aber lassen wir es dabei. Zweiter Teil, wie wirkt der Heilige Geist? Aha. Also Paulus hat das mal zusammengefasst und er hat geschrieben, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und dann sagt er, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Also, der Geist Gottes verbindet uns mit sich. Gott verbindet uns mit sich. Und diese Verbindung zu Gott ist nicht geprägt von Unterdrückung und Enge und du darfst nicht, sondern diese Verbindung, also nicht von Knechtschaft, sondern unsere Verbindung mit Gott ist geprägt von Liebe, wie in einer Eltern-Kind-Beziehung. Also Kindschaft heißt es ja bei Paulus, geprägt von Freiheit. Deswegen lasse ich alle Konfirmanden diesen einen Satz aus der Bibel unbedingt auswendig lernen. Aus dem 2. Timotheusbrief, wo es heißt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es ist ja auch so, dass der Geist uns beim Beten hilft, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Der Heilige Geist betet in uns selbst. Paulus schreibt, der Geist hilft auch unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Also der Geist Gottes sorgt für unsere innige Verbindung mit Gott. Gott schafft diese Verbindung selber. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und von da aus entwickelt sich alles andere. Also wenn wir so mit Gott verbunden sind durch den Heiligen Geist, wie wirkt dann Gott in uns? Wie wirkt der Heilige Geist in uns? Der Apostel Paulus hat das radikal formuliert. Der war sowas von scharf in dieser Sache. Er hat nämlich gesagt, alle unsere Gaben sind automatisch Gaben des Heiligen Geistes, ein Geschenk Gottes. Der Heilige Geist wirkt in uns und alles, was wir dann können, was wir drauf haben, was wir fertig bringen, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und dann sagt Paulus, das nenne ich die Frucht des Heiligen Geistes, so wie in der Schriftlesung vorher, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Keuschheit hat Luther so übersetzt, meint auf Deutsch Selbstbeherrschung. Das heißt, wenn wir lieben, dann wirkt Gottes Geist in uns. Wenn wir uns freuen, wirkt Gottes Geist in uns. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir treu sind und freundlich und sanftmütig und geduldig. Die Frage ist nur, wie gut schafft er das in uns? Also wenn jemand fragt, wirkt Gottes Geist auch heute noch offensichtlich, dann ist die Antwort ganz klar ja. Und zwar überall dort wirkt der Geist Gottes, wo Menschen einander lieben, wo Menschen verständnisvoll sind, wo Menschen Geduld haben miteinander. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Da kümmert sich eine Frau um ihren Mann, der dement ist, viele Jahre. Und das kostet sowas von Kraft. Und sie macht's morgen auch wieder, obwohl auch wenn es schwer fällt. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. der auf dieser Frau ruht. Diese Frau ist zu 100% geistbegabt. Mehr geht gar nicht. Und das ist wichtig, weil es in der Welt so anders zugeht. Nur mal ein Beispiel, das mir aufgefallen ist, aber man kann hunderte davon nennen. Die Tagesschau hat berichtet wegen dem Heizungsgesetz, um das es zurzeit geht, von einer älteren Frau, hat die zu Hause besucht, die hat dann die Handwerker im Haus gehabt und die Frau hat gesagt, das, was politisch gefordert ist, umzusetzen, überfordert mich finanziell und mental, hat die in diesem Bericht gesagt. Und das ist natürlich auch dann auf den Instagram-Kanälen und auf dem Facebook-Kanal gekommen von der Tagesschau. Die sind ja auch in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und unter dem Instagram-Post mit diesem Filmbericht, da sind 600 Kommentare gewesen. 600 Kommentare, viele davon voller Verachtung und Ablehnung. Einer hat geschrieben, die Frau hat entweder keine Kinder oder keine Enkelkinder oder ihre Kinder sind ihr völlig egal. Oder eine offensichtlich jüngere Frau hat geschrieben, die Generation der Dame hat uns das Leben schon so schwer gemacht. Ob sie sich mit dem Heizungsbau überfordert fühlt, geht mir sonst wo vorbei. Jemand anderes schreibt, alles Angsthasen, lächerlich diese Leute. Und das waren nur die Kommentare, von denen ich dachte, man kann sie auf einer Kanzel sagen. Da gab es noch andere. Das ist die Welt ohne den Heiligen Geist. Eindeutig. Wenn man keinerlei Verständnis hat für andere Menschen, nicht mal nachfragt, um was geht's, sondern von vornherein Bescheid weiß und sein Urteil fällen kann, wenn es einem drauf angekommen kommt, andere zu beleidigen, verächtliche Worte rauszuhauen, das ist die Welt ohne den Heiligen Geist. Und so geht's zu, wenn der Heilige Geist nicht am Werk ist. Denn wir haben ja gehört, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und in diesen Kommentaren ist nichts davon, also eine Welt ohne den Heiligen Geist. Jetzt kann man aber noch einen Schritt weiter gehen. Und das tut die nächste Frage, auf die ich eingehen will. Da hat jemand gefragt, wir müssten doch eigentlich alle die Gaben des Heiligen Geistes haben, wie es in der Bibel beschrieben sind, oder? Und bei dem, was diese Frau da noch dazu geschrieben hat, merke ich, aha, das ist ein Hinweis auf eine weitere Gruppe von Wirkungen des Heiligen Geistes, eine besondere Gruppe, eine nicht alltägliche Gruppe, dass sie meint die ekstatischen Geisterfahrungen. Also die, wie ein Mensch den Geist Gottes erfährt unter Umgehung des Verstandes, so hat es Paulus mal beschrieben. Und da ist jetzt dieses Zungenreden gemeint, zum Beispiel, oder prophetisches Reden gehört dazu, oder Heilungen. Jetzt mal ganz kurz, das ist in der Bibel ein Begriff, der immer wieder auftaucht im Neuen Testament, Zungenreden. Weiß jemand von Ihnen, was Zungenreden ist? Nur mal kurz Hand hoch, dass ich das sehe. Okay, ein paar Leute sind's, aber die meisten nicht. Ich sag's mal ganz kurz, Zungenreden ist entweder, dass ein Mensch in einer gottesdienstlichen Situation im Gebet in einer völlig fremden Sprache redet, die er eigentlich gar nicht kennt, aber schon verständlich, oder, und das ist heute in der Hauptsache so, es ist ein Gebrabbel und ein Gelalle, also das sind Laute aus keiner bekannten Sprache, die Leute drumherum auch nicht verstehen können. Aber es ist eine direkte Wirkung des Geistes, sagt man, das Zungenreden. Wissen Sie, das kommt in der Bibel vor. Die Kirchengemeinde in Korinth, da war das richtig lebendig. Und Paulus hat sich damit auseinandergesetzt, deswegen wissen wir das. Paulus hatte alle Hände voll zu tun, um in den Gottesdienst der Gemeinde in Korinth einigermaßen eine Ordnung reinzukriegen. Das war gar nicht so leicht. Diese besonderen ekstatischen Geistesgaben, die sind in der Landeskirche nur selten vertreten, in den Pfingstgemeinden aber umso mehr dafür. Und dann fragt man sich, warum gibt es das bei uns in der Landeskirche nicht? Ich sage, weil das eine besondere Gruppe von Geistesgaben ist, die ekstatischen Geistesgaben. Deswegen unterliegen sie besonderen Gesetzmäßigkeiten. Der Geist Gottes wirkt auch unter uns. Also Liebe, Freude ist Geduld, Sanftmut und so vieles andere, was ich jetzt nicht genannt habe. Das ist da dann ganz normal. Aber diese ekstatischen Geistesgaben erfordern weit mehr Aufmerksamkeit, Vorbereitung und ein weit vorsichtigeres Umgehen damit, das versucht Paulus den Korinthern beizubringen. Und ich glaube, diese besonderen ekstatischen Geistesgaben kommen nur dann, wenn eine Gruppe von Menschen sich aktiv drum bemüht. Meistens, jetzt, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Meistens quält uns Gott nicht mit solchen ekstatischen Geistesgaben. Er nimmt Rücksicht auf uns, da muss man sich vorbereiten darauf, dass man damit umgehen kann. Die brauchen einen bereiteten Boden für ihre Entfaltung. In der Regel gilt das. Und wenn jetzt wie bei uns in der Kirchengemeinde niemand da ist, der sich um diese besonderen Geistesgaben bemüht, dann gibt's die auch nicht. Ich habe mal einen Gottesdienst besucht in einer Gemeinde, in der diese Geistesgaben praktiziert wurden, diese ekstatischen Geistesgaben. Und da kam also während des Gottesdienstes dann die Gemeindeleiterin dieser Gemeinde auf mich zu, hat für mich gebetet, hat mich gesegnet und hat gesagt, wenn du jetzt willst, kannst du in Zungen reden, wie wir auch. Und da habe ich gesagt, ich will aber nicht. Was ich bis heute nicht bereut habe. Paulus hat das anders eingeschätzt, als es nochmal anders als ich. Paulus hat geschrieben, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen reden als ihr alle. Und hat dann ein extra Satz, heißt, aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit dem Verstand, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Also er hat schon deutlich gemacht, Leute, das müsst ihr ganz bewusst nur anwenden. Und lieber 5 Worte mit dem Reden mit dem Verstand als 10.000 in Zungen. Sehen Sie, und deswegen ist mir persönlich diese andere Frage wichtig, die da noch gestellt wurde von jemand von Ihnen. Wie kann der Heilige Geist bei mir persönlich wirken, um Zeugnis vom Glauben in der Welt zu geben, ohne als weltfremder Spinner dazustehen? Antwort, wenn ein Mensch das will, wenn ein Mensch anderen von Gott erzählen will, Zeugnis geben will vom Glauben, ist das schon das Wirken des Heiligen Geistes. Haken dran, check. Lobenswert. Müssen aber nicht alle machen, denn unsere Gaben sind unterschiedlich verteilt und besser, wir leben die Gaben, die Gott uns jeweils gibt und meinen nicht, wir müssen alle das Gleiche tun und das Gleiche drauf haben. Aber es gibt noch einen zweiten Schritt, was dazu kommt, nämlich mit anderen über den Glauben zu reden, besonders mit Menschen, die da nicht so drin sind. Das braucht Vorbereitung und Übung. Und das kann man nur mit anderen Christen gemeinsam machen. Das geht nicht alleine. Das geht nur in einer Gruppe von Christen, die dieses Anliegen haben. Nur dann kommt man weiter. Gute Nachricht, es geht. Schlechte Nachricht, also die Sache mit dem weltfremden Spinner werden wir nie ganz los. Aber das liegt in der Natur der Sache. Aber es ist wichtig, unsere Welt braucht Gott, unsere Welt braucht den Glauben, unsere Welt braucht den Heiligen Geist. Wissen Sie, Jesus hat bei seiner Himmelfahrt gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht strengt euch an, meine Zeugen zu sein oder ihr sollt meine Zeugen sein. Nein, ihr werdet meine Zeugen sein. Also ihr seid das. Mit Hilfe des Heiligen Geistes seid ihr das. Die einen reden vom Glauben, die anderen leben den Glauben vor, helfen anderen. Wieder andere strahlen den Glauben aus auf eine Weise, dass man echt nur staunen kann. Wir sind unterschiedlich. Danken wir Gott, dass er uns mit sich verbindet und ausrüstet mit Kraft. Danken wir dem Heiligen Geist, dass er uns mit Gnadengaben überschüttet. Jede von uns und jeden von uns. Und dann packen wir es an. Wir sind verbunden mit Gott. Wir sind befreit, getröstet, ermutigt, wir sind gestärkt. Das alles tut Gott für uns. Gott, Vater, Sohn und der Heilige Geist. Amen.